Ja, super. Dann herzlich ja, da sehe ich Folie, das ist super. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst, auch von meiner Seite noch offiziell. Das Allerwichtigste, ich finde es mega schön, dass du heute persönlich da bist. Es ist nicht selbstverständlich, so am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu laufen. Vor allem nicht in der heutigen Zeit, aber ich glaube oder ich hoffe, es lohnt sich. Und jetzt, um euch aktivieren, eine kleine Übung, sagt doch deinem Nachbarn rechts und links auch schön, dass du heute Morgen da bist. Ja. Also, der Kirchenkaffee ist erst nachher. Jetzt gehen wir in die Predigt rein. Für alle die, die jetzt schon angefangen haben zu schwätzen. Das Thema für heute ist, wie gesagt, der Gott von der Wüste. Es geht ein bisschen um Trost in Leidenszeiten. Also, jetzt hast du zwar gesagt, das Thema passt nicht so gut. Ich verspreche euch, am Ende endet man dann in der Oase. Das ist dann schon eher wie Frühling, oder? Das ist schon ein bisschen besser. Genau, also was wir heute anschauen, ist Geschichte vom Exodus-Buch. Wir haben nachher einen Predigttext. Das ist 2. Mose 15. Und ja, wir schauen das wie an. Gott ist schon immer ein Gott gewesen, der mit uns in der Wüste ist. Die Wüste steht ein bisschen für unser Leben, wo ja nicht immer nur rosig ist, wo nicht immer nur Frühling ist, sondern auch Winter. Und ja, ich glaube, es kann mega Trost sein, wenn wir Gott erleben in dieser schwierigen Lebensphase. Eben die Predigt habe ich mir nicht einfach irgendwie aus dem Ärmel rausgezogen, sondern das sollte mindestens mehr oder weniger auf 2. Mose 15 aufbauen. Das ist die Geschichte, wo Israel bei Mara ist. Das haben ihr vielleicht auch schon mal gehört. Eben, es geht wie um das ganze Buch Exodus ein bisschen. Also wir schauen fast schon das ganze Buch, ich probiere es mindestens in dieser Zeit an, damit wir die einzelne Geschichte auch verstehen können. Weil ich glaube, die Geschichte wird im ganzen Kontext des Exodus-Buch ja wirklich etwas sagen. Und auch mit dem NT, also das Neue Testament, darf natürlich nicht fehlen, weil jede Predigt, die nicht irgendwie zu Jesus kommt, also das haben wir mindestens so gelernt, ist eine unvollständige Predigt. Genau, jetzt doch noch mal kurz über mich. Ich heiße Jonathan, man sagt mir aber auch Joni, und ich studiere Theologie am ISTL. Das ist so ein freikirchliches Seminar für Theologie in Zürich. Also ganz viele Leute aus der Viva, aus der FEG und aus der PIMIS studieren dort. Ich komme ursprünglich aus dem Grütte, das ist ja gerade bei Wetzikon in der Nähe. Mein Grossi ist aus Bossiken, das ist gerade da hinten bei Hiwil. Und mein Grosspapa ist aus Wetzikon. Und aktuell wohne ich aber in Deutschland, das muss ich vielleicht noch kurz erklären. Meine Eltern sind dort angezügelt, weil man dort noch mehr oder weniger günstig kann, ein Grundstück kaufen kann. Wir haben jetzt wirklich ein grosses Land mit vielen Schäfen, mit vielen Bäumen, mit einem coolen Haus. Darum ist das ein Grund, warum wir jetzt in Deutschland sind. Ich bin aber auch Doppelbürger. Auch wegen dem vielleicht. Genau. Das ein bisschen zu mir. Jetzt funktioniert das irgendwie. Ich glaube nicht mehr. Kannst du es einfach drücken. Genau. Warum habe ich die Städte rausgeschrieben? Eben, ich bin eigentlich so ein bisschen ein Viva-Kind. Ich bin jetzt zwar lange im ISF gewesen, aber ich bin, also wir sind zuerst heute FEG in Wetzikon, dann sind wir gezügelt ins Thurgau. Darum bin ich dort im Frauenfeld in Kiel. Das ist eine wirklich sehr coole Viva. Also ein bisschen schon tut es mir noch. Dann im wunderbaren Rafzerfeld mit den Spargeln. Dort ist auch die Juckerfarm da auf dem Bild. Bin ich auch in eine Viva gegangen, die heisst Evra. Und dort bin ich getauft worden. Dann meinen Konfi-Unterricht hatte ich so ein bisschen im Nachbarsort Hallau gehabt. Das ist eine mega schöne Wi-Region, da kommt auch der Rimus her. Genau, einfach so, dass ihr ein bisschen wisst, wo ich schon war. Und eben jetzt, wenn alles klappt, komme ich dann ab dem Sommer in eine Viva in Vinti. Als Jugendpastor würde ich mich sehr freuen, aber das ist noch nicht fix. Genau. Jetzt kommen wir langsam zur Predigt. Und einfach als eine kleine Erinnerung: In der Bibel haben wir ganz viele Versprechen. Und zwar haben wir ein Versprechen, dass Gott jetzt da ist. Weil die Bibel sagt, dort, wo zwei oder drei versammelt sind, dort ist Gott mitten unter uns. Er sagt aber auch, dass Gott durch sein Wort, durch den Bibeltext, den wir heute lesen, reden wird zu uns. Das ist mega krass, dass man Gottes Stimme wirklich hören könnte. Und, das finde ich auch mega cool, Gottes Wort kommt nicht leer zu ihm zurück, sondern jedes Mal, wenn wir irgendeine Predigt haben über sein Wort, verändert es unser Leben. Genau. Genau für das wollte ich noch kurz beten, damit wir nachher wirklich in die Predigt einsteigen können. Ja, Jesus, ich danke dir wirklich, dass du uns so viele gute Versprechungen machst in deinem Wort. Und ja, ich danke dir, dass wir heute dürfen, den Bibeltext anschauen von Israel im Marand. Du bist dort dabei gewesen. Du bist der Fels gewesen, der Wüste, die ein bisschen später gekommen ist. Und ja, ich bitte dich, dass du heute zu uns redest, dass du mit dem Bibeltext unsere Herzen erfreust, dass wir dürfen zu dir kommen, in deine Nähe, aber dass wir auch dürfen genährt werden für die kommende Woche, dass wir dürfen einfach aus dieser Freude und aus dieser Liebe von dir dürfen schöpfen, die wir heute hoffentlich dürfen erleben in dem Bibeltext. Ja, ich bitte dich um eine Ruhe und eine Freude und eine Aufnahmefähigkeit für jeden, der da heute versammelt ist, um von dir zu hören. Amen. Genau, jetzt zur Predigt und es startet gerade mit einem kleinen Film. Also es gibt schon gerade ein bisschen Action zum Anfang. Ich würde sagen, nicht mehr viel rumlabern, gerade den Film ab.
I came to tell you, something is coming that is far beyond my control. Unless you set my people free. I am prepared to fight for eternity. Moses, you say that you didn't cause all this. You say that your God did.
I am the God! I am the God!
Moses, they are animals. I will drown them in the Nile, as you should have been. I don't think so. What is it?
Ramesses, 4,000 men, 1,000 chariots.
Ready yourselves! You've honored me! With your trust! If you stay, you will perish! Follow me! You will be free! Do not be afraid! God is with us!
Und so rettete der Herr an jedem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Also, Israel war in Ägypten, war in der Gefangenschaft. Und wir sind jetzt kurz vor unserem Predigtext von heute. Und sie haben wirklich gerade vor kurzem, vor 3 Tagen, haben sie das riesige Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie ein Meer an ihrer Seite sich aufgetürmt hat. Sie konnten durchgehen. Und Gott hat alle ihre Feinde vernichtet. Sie sind alle tot. Alle Krieger, alle Kämpfer, ihre Feinde. Der war im Meer begraben. Jetzt kommen wir bei unserem Predigttext an. Und ich lese vor aus der Bibel. 2. Mose, Kapitel 15, Vers 22. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste. Und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man den Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser. Und das Wasser wurde süß. In Mara legte Gott Ordnung und Recht für Israel fest. Und dort stellte er es auf die Probe. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme deines Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen gerecht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquelle und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Ah, das wäre der Bibeltext zum Mitlesen. Ich hoffe, ich könnte trotzdem folgen. Genau. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum Israel hätte durch die Wüste durchgehen oder durchs Schilfmeer durchgehen? Weil, wenn du dir mal eine Karte anschaust, das wäre eigentlich der schnellere Weg gewesen, die Küste entlang. Aber irgendwie hat Gott sie durch das Meer durchführen. Fast schon ist es von mir. Okay, fast schon wollen durch das Meer. Doch, das stimmt schon. Ja. Genau, irgendwie hat Gott sie wollen durch das Meer durchführen. Es scheint mir fast sogar so, als hätte sie extra in die Wüste geführt. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich schon mal gefragt, warum eigentlich der Umweg und warum die 40 Jahre. Und ich glaube, die Bibel und vor allem die Exodus-Geschichte wird uns eine Antwort auf die Frage geben. Warum schickt Gott uns amigs in eine Wüste rein? Ich glaube, es ist nicht, weil er uns gerne leiden sieht. Natürlich nicht. Ich glaube, es ist, weil die Wüste, das lesen wir im Exodus-Buch, ein Ort ist von der Prüfung. Ein Ort ist vom Verfeinern zu werden. Aber vor allem ist es ein Ort, wo man Gott mega gut begegnen kann. Wir erinnern uns an Geschichte vom Dornbusch, an die Geschichte von der Hagar. Gott ist irgendwie schon immer besonders präsent in dieser Wüste, wo die Ablenkung von der Welt amigs nicht mehr im Weg steht. Ja, ich glaube, Gott führt uns wirklich amigs bewusst in eine Wüste rein. Aber es ist nicht, weil er uns gerne leiden sieht. Es ist nicht, weil Leid in der Wüste auf uns wartet, sondern weil Gott in der Wüste auf uns wartet. Gott war schon immer ein Gott von der Wüste gewesen. Und das ist auch der Titel von der heutigen Predigt. Gott als ein Gott, nicht nur vom Himmel, vom Reichtum, vom Tempel, sondern auch vor allem ein Gott von der Wüstenzeit. Nochmal kurz ein Recap, nochmal kurz zur Erinnerung. Ich glaube, da hat es nicht gegeben, wenn ich da stehe. Genau, was ist schon wieder alles passiert? Wir haben das eben gerade gesehen im Video. Israel ist wirklich jahrelang, jahrzehntelang in Ägypten gefangen gewesen. Unter der schrecklichen Herrschaft der Ägypter steht in einer Stelle, dass die Ägypter das Leben der Israeliten bitter gemacht haben. Es war wirklich eine sehr schlimme Gefangenschaft gewesen. Aber Gott hat sie befreit und sie sind durch das Schilfmeer durchgelaufen und haben gesehen, wie all ihre Feinde von Gott umgebracht worden sind. Gott hat seine Stärke bewiesen und wir haben in der Bibel gelesen, Israel hat Gott gefürchtet, hat an Gott geglaubt, hat geglaubt, dass Gott ein Gott von der Wunder ist. Ja, Israel ist jetzt nach dem Exodus aus dem fruchtbaren, aus dem wunderbar schönen, frühlingshaften Nildelta draussen, wo es voll Palmen nur so wimmelt, aber auch voll Verfolgung nur so wimmelt. Das Problem ist, jetzt stehen sie kurz vor dieser Wüste. Wenn sie sich umdrehen, sehen sie das fruchtbare Land, wo sie es auf eine Art irgendwie auch gut hatten. Aber eigentlich nicht. Das Problem ist, jetzt, wenn sie gerade ausschauen, liegt eine harte, trockene Wüste vor ihnen. Ja, Israel ist jetzt draussen, aus der Sklaverei, draussen aus Ägypten, aber im verheißenen Land sind sie leider noch lange noch nicht angekommen. Warum? Ich glaube, es liegt daran, dass Gott Israel zuerst ganz nah zu sich ziehen wird. Dass er Israel auf eine Art trainieren wird, auf die Probe stellen wird. Und ja, für Israel gibt es nicht viel Zeit zum Durchatmen, weil die allererste Prüfung auf dem grossen, langen Weg durch die Wüste steht jetzt unmittelbar davor. Wir lesen in Vers 22. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste Schur und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Mose führt jetzt Israel vom Schilfmeer weg. Sie haben nach dem Exodus, nach dem Durchzug durchs Wasser, haben sie dort kurz campiert, aber jetzt müssen sie aufbrechen. Sie wandern los durch die Wüste von Sinai und sie haben einen Tag kein Wasser, nochmal einen Tag kein Wasser und nochmal einen Tag kein Wasser und langsam wird es wirklich heikel. Wenn man 3 Tage kein Wasser hat, steht man dann im Fall kurz vor dem Tod. Viel Proviant haben sie auf jeden Fall nicht dabei, weil vorher haben sie bei einer Nacht- und Nebelaktion müssen aus Ägypten flüchten. Es steht also wirklich nicht gut um Israel. Sie sind quasi in Lebensgefahr. Aber kein Problem, sie sind 3 Tage unterwegs und jetzt sehen sie ja die wunderbare Quelle von Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man den Ort den Namen Mara. Ja, also diese Situation stelle ich mir wirklich bitter vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Israel war 3 Tage lang am Wandern und sie sind kurz vor dem Verdursten. Dann sehen sie in der Entfernung vielleicht so eine Oase, eine Quelle. Und ich kann mir das vorstellen, sie stürzen sich dort an und sagen, oh, endlich haben wir Wasser. Und sie knillen sich an den Boden und trinken aus der Quelle, aber es ist bitter. Man kann es nicht trinken. Israel ist jetzt wortwörtlich am Verdursten. Und langsam wird es so richtig heikel. Wenn es nicht ganz bald ein Wunder passiert, werden sie einen qualvollen, langsamen Tod in der Wüste erleiden. Der Exodus war für nichts. Es scheint so, als hätte Gott sie da angeführt, nur zum Umkommen. Was soll das? Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser. Und das Wasser wurde süß. Ja, Israel hat gerade davor das Schilfmeer-Erlebnis erlebt. Sie sind vor kurzem aus der Wüste rausgekommen, haben Gottes Grösse erlebt. Aber jetzt haben sie wirklich dringend ein neues Wunder gebraucht. Ja, es ist lustig, gerade im gleichen Kapitel, 2. Mose, Vers 15, singen sie Gott noch ein riesen Loblied. Und 3 Tage später haben sie irgendwie schon alles wieder vergessen. So scheint es mir mindestens. Sie fragen sich, hat Gott uns verlassen? Wollt er uns da umbringen in der Wüste? Sie werden ganz unruhig und sie schreien gegen Mose, aber sie schreien vor allem auch gegen Gott. Und sie klagen Gott an. Sie haben die innere Überzeugung bekommen, dass Gott vielleicht doch nicht so gut ist, wie sie das gemeint haben. Dass der Exodus vielleicht sogar gar kein cooles Wunder ist, sondern irgendetwas Fieses von Gott, nur um sie jetzt da umzubringen in der Wüste. Ja, Israel hat keinen Glauben und sie vertrauen Gott nicht. Aber das Gute ist, Gott ist ihnen nicht zornig. Also mindestens noch nicht zornig, wenn wir jetzt nachher im Exodus weiterlesen. Er tut eine Hilfe schaffen, er tut Mose sein Gebet erhören und schenkt das Holz, wo der Mose in das Wasser hineinwirft und es wird süß, es wird trinkbar. Das ganze Schilfmeererlebnis, das ist wie so ein Beweis von Gottes Güte. Gott, der das erste Wunder macht unter den Israeliten, unter einem grossen Volk, das in Ägypten aufgewachsen ist, um wir zum ersten Mal beweisen, hey, mir kann man im Fall vertrauen. Ich tue eine Lösung für euch schaffen, auch wenn es ein Zeit braucht. Aber ich bin gut, ich bin vertrauenswürdig. Ja, der Exodus war wie ein erster Vertrauensbeweis gewesen. Aber jetzt Mara, wo sie jetzt sind, das ist jetzt die erste Probe. Glauben wir das auch? Nur wie das in der Vergangenheit so mal war. Ja, wir sehen es in dieser Geschichte. Israel glaubt es nicht. Aber Gott ist zum Glück gnädig. Ja, die von dieser Probe, davon ist wirklich das ganze Buch Exodus voll. Und das lesen wir auch da. Das ist wirklich ein riesen Muster in der Bibel, im Alten Testament. In Mara, das steht auch dann in Vers 24. In Mara legte Gott Ordnung und Recht für Israel fest. Und dort stellte er es auf die Probe. Genau. Wenn ich das Ganze anschaue und das Exodus-Buch lese, dann sehe ich, dass es irgendwie nicht ein normales Buch ist. Also gerade wenn man nachher auch noch die ganzen 5 Bücher von Mose liest, wenn man dann nachher noch die ganze Geschichte von Israel liest, ist irgendwie immer das gleiche Muster. Es ist immer so, Gott führt Israel aus irgendeiner Gefangenschaft, aus irgendeinem Problem raus, macht ein grosses Wunder, aber dann sind sie in ihrer Zeit von der Prüfung, in ihrer Zeit, wo Gott irgendwie nicht mehr so präsent ist, einem nicht mehr so gehört, vielleicht sich gar nicht mehr um Israel kümmert. Eine Zeit, wo sie nicht mehr können auf Gottes grosse, sichtbare Zeichen vertrauen, sondern wo sie müssen Kraft schöpfen aus dem Wunder, wo Gott im Vergangenen schon da hat. Ja, Gott führt Israel immer wieder aus einer Situation raus, aber gleichzeitig auch immer in ein neues Problem irgendwie rein. Es ist echt ein riesen Muster vom Exodus-Buch. Und er führt sie aber auch immer wieder rein in ein neues Land. In einen Ort, wo nachher wieder Frieden oder Sicherheit herrscht. Ja, das ist so ein bisschen das grosse Muster vom Exodus-Buch, von den 5 Büchern Mose. Aber irgendwie auch von der ganzen Bibel. Und ich habe das Gefühl, irgendwie auch von unserem eigenen Leben. Was wir wirklich immer wieder sehen, ist, Gott schenkt uns oder den Israeliten Rettung. Aber es gibt irgendwie immer wieder ein neues Problem. Und was Gott will, ist, dass wir mit Glauben dürfen auf das reagieren. Dass wir nicht zuerst das Wunder sehen müssen, bevor wir dürfen glauben, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, dass Gott ein Wunder kann tun. Wir sehen, Israel hat das noch nicht so ganz gelernt. Ja, es ist auch ein Lernprozess. Israel, wenn es mit einem Problem konfrontiert ist, reagiert es meistens noch mit einem Unglauben. Aber ich glaube, das Ziel ist, dass wir lernen zu glauben, auch wenn wir das Wunder noch nicht sehen. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass Gott gerade abwesend ist. Ich glaube, es ist ein Lernprozess, wo wir merken dürfen, hey, ich glaube, Gott ist wirklich besser, als wir es am das Gefühl haben. Ja, also, es ist ein riesen Muster und Israel schafft es irgendwie nicht, um den Glauben zu bekommen. Wir springen jetzt ein bisschen weiter in der Geschichte. Im 4. Buch Mose sind wir jetzt und schauen mal, ja, wie das rausgekommen ist. Vielleicht hat jetzt Mose das, hat Israel das nach 40 Jahren Wüste gelernt. Der Kontext von, ich werde jetzt 4. Mose Vers, Kapitel 4 lesen. Und der Kontext von dem ist, dass sie kurz vor dem Land stehen, vor dem verlobten Land. Und dass sie Kundschafter ausgeschickt haben. Dass der Josua und der Kaleb Land anschauen sind. Und sie sind wirklich schon jetzt 40 Jahre lang eigentlich in dieser Wüste umeinander gewesen. Und jetzt geht es langsam wirklich daran, um das Land einzunehmen. Und sie haben in dieser Wüste ganz, ganz viele Proben erlebt. Aber immer wieder hat Gott ihnen rausgeholfen. Und ja, jetzt lesen wir, hat Israel das gelernt mit dem Glauben. Botschafter kommen zurück und berichten dem Volk Israel Folgendes. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaften hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, was sie darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch wir haben dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren auch wir voller Angst. Da erhob sich die ganze Gemeinde und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben, wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen, damit unsere Frauen und unsere Kleider zu Beute werden? Es wäre es nicht besser für uns gewesen, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten, einer dem anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn von Jefunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten der ganzen Gemeinde, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, dieses Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land schenken und es uns geben, das Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Da sagte die ganze Gemeinde Israels, dass man sie steinigen solle. Es ist wirklich eine harte Geschichte, wo da Gott immer wieder mit Israel leben muss. Es ist genau das Gleiche wie Mara. Sie sind kurz vor dem Verzweifeln. Sie haben viel Grund zum nicht zu glauben. Aber sie haben irgendwie vergessen, dass es einen Gott gibt, der in der Vergangenheit Wunder um Wunder um Wunder da hat. Und ja, wie bei Mara sagen sie, warum führt das Gott da rein? Wir sollen besser sterben. Wir sollen besser nach Ägypten zurückkehren. Ich frage mich amigs, was hat jetzt der Bibeltext mit uns zu tun? Also wir sind auch häufig in so einer Wüste. Ich würde sogar sagen, unser ganzes Leben, wenn man es vergleicht mit dem, was im Himmel mal auf uns wartet, ist schon recht eine Wüste. Ich habe aber schon von vielen gehört, also wenn ich Israel gewesen wäre, also spinnst, also so dumm kann man nicht sein. Also ich hätte Gott immer geglaubt. Also gerade nach dem Schilfmeer, nach dem riesen Exodus, also sorry, also ich hätte da Gott geglaubt. Und das kann ja nicht sein, dass sie da alles vergessen. Also die spinnen doch, die Israeliten. Und ist jetzt ein krasses Statement, aber ich sage, oder ich habe das Gefühl, es könnte gut sein, dass ich auch nicht geglaubt hätte. Weil ich weiss auch heute, wenn irgendeine kleine Herausforderung kommt, ob das jetzt irgendeine Prüfung ist, die ich nicht so gut gelernt habe, oder sonst irgendetwas, häufig habe ich Angst. Obwohl ich gesehen habe, dass Gott in der Vergangenheit schon vieles gewürcht hat. Ja, vielleicht gestern, wo ich noch im Lobpreis war, und alles cool war in der Kirche, dort habe ich schon Gott vertraut. Aber jetzt kommt der Montag und der Dienstag und ein riesiges Problem kommt und irgendetwas Schlimmes passiert. Und häufig verliere ich den Glauben. Ich muss ehrlich sein, häufig habe ich Angst. Häufig habe ich Unvertrauen. Ja, eigentlich habe ich immer dann Angst, wenn nicht alles nach meinem Plan verläuft. Wenn irgendetwas Außerplanmäßiges kommt. Und weißt du, was krass ist? Israel war kurz vor dem Tod und sie hat Angst gehabt. Ich bin amigs kurz vor einer kleinen Prüfung und habe Angst. Also, ich frage mich wirklich, was ist mit uns? Sind wir wirklich besser? Es gibt da so ein kleines Muster, das ich gesehen habe, und zwar, die Geschichte ist eigentlich ein Bild für unser Leben. Die Gefangenschaft von Ägypten, das sagen wirklich ganz viele Theologen, ist eigentlich ein Bild auf die Gefangenschaft der Sünde, wo wir drin waren, wo es uns eigentlich gut gegangen ist auf eine Art und Weise, aber innerlich sind wir da gewesen, wir sind geplagt worden von dem Sklaventreiber. Jetzt sind wir Christen, aber das ist ganz wichtig, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch auf dieser Erde, das verlobte Land, wo Milch und Honig fließt. Das vergessen wir manchmal, das ist noch nicht da. Es ist noch nicht die Zeit, wo Gott eins zu eins spürbar ist, akustisch hörbar. Es ist noch nicht die Zeit da, wo es uns perfekt geht und wir im Schlaraffenland leben. Es ist ein Problem, aber auch ein Segen, dass wir aktuell noch in dieser Wüste sind. Weil die Wüste, wie das Stiftshütte auch zeigen sollte, ist ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Und es ist eben mega spannend, weil wir sind gleichzeitig nicht mehr in Ägypten, aber Ägypten ist ein bisschen noch in uns. Und es ist auch spannend, wir sind noch nicht im Himmel, aber der Himmel ist auch schon ein bisschen in uns. Also wir leben da wirklich mega in so einem Zwiespalt. Ja, und wenn du das Ganze hörst, denkst du dir vielleicht, ah Mann, ich müsste einfach mehr glauben. Vielleicht denkst du dir sogar, ich muss mehr glauben, dass Gott nicht mehr böse auf mich ist, dass Gott mich annimmt, dass er mich liebt, dass er nicht zornig ist über meinen Unglauben. Ich glaube, dann hast du vielleicht noch nicht ganz verstanden, was der Punkt ist von dieser Geschichte oder der Punkt von der ganzen Bibel vom Alten Testament. Und zwar der Punkt ist, dass du wirklich das Problem bist. Der Punkt ist, dass du schuldig bist, dass die Bibel uns immer wieder zeigt, hey, wir schaffen es wirklich nicht. Wir sind nicht das Volk, das Gott hat wollen. Wir sind nicht so treu. Wir glauben nicht so, wie wir es eigentlich sollten. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zwischen uns und Israel. Und zwar gibt es da eine Geschichte vom Kreuz, wo man auch lesen, als Israel wieder mal eine Prüfung nicht bestanden hat, ist Gott zornig geworden und hat Schlangen geschickt als Gericht. Und die Israeliten mussten umkommen als Strafe für ihre Sünde. Aber Gott hat auch dort schon einen Ausweg geschafft. Einen Ausweg, der symbolisch für das, was kommen wird. Und zwar hat Mose auf einem Stab eine Schlange erhöht. Und nachher, wir lesen dann im Johannes, es ist ein Zeichen auf das, was Jesus gemacht hat. Und zwar lesen wir in Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Punkt ist eben genau der, dass es auf eine Art von Gott so geplant ist, dass man an mich nicht glauben können, weil das Ziel ist nicht, dass wir aus uns raus Gott wohlgefällig leben, dass wir aus uns raus einen Glauben produzieren, sondern das Ziel ist wirklich nur, dass wir lernen, hey, ich kann es nicht. Und darum schaue ich von mir weg und schaue auf das Kreuz an von Jesus Christus. Und schaue auf das an, was er für uns vollbracht hat. Weil Jesus hat unser bitteres Wasser, unseren bitteren Kelch müssen trinken, damit wir dürfen seinen süßen Wein trinken. Und ich glaube, in diesem neuen Zeitalter der Gnade heisst es eben darum, nicht mehr, dass du bestraft wirst oder dass Gott hässig ist auf dich, wenn du nicht glaubst, sondern ich glaube, wenn du deine Angst loswerden willst im Leben und einfach ein entspannteres Leben willst leben, dann darfst du lernen, Gott zu vertrauen. Aber wir müssen es nicht, um Gott wohlgefällig zu sein. Aber ich würde es natürlich jedem empfehlen. Genau, so von der Zeit her muss ich langsam einen Abschluss machen. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, was ist vielleicht heute an diesem Tag oder in dieser nächsten Woche, in dieser Lebenszeit, deine Wüste? Auch bei uns heute eben, ist nicht alles immer nur so rosig, wie man denkt, auch in der Schweiz, obwohl es da mega schön ist. Wo steckst du vielleicht gerade in schwierigen Situationen? Vielleicht hast du gerade finanzielle Sorgen, Krankheit, kein Job, Probleme in der Ehe oder irgendein Versagen auf persönlicher Ebene, in einer Freundschaft, im Beruf. Ich glaube, Jesus lässt dich heute ein, um bei ihm anzukommen in dieser Wüste. Und die Wüste auf eine Art auch zu geniessen. Im Wissen, es ist nicht der Ort, wo wir für immer werden sein, sondern es wird der Himmel kommen, es wird das verheißene Land wird kommen. Ich glaube, genau dort, wo du jetzt bist, in deinen Problemen, in deinen Nöten, bist du am richtigen Ort. Weil das Leben ist nicht dafür da, dass alles perfekt ist, sondern die Probleme, die wir haben, wie häufig führen sie uns nicht eigentlich zu Gott? Häufig sind das die Momente, wo wir Gott besonders nahe sind, wo wir Gott besonders spüren. Ja, im Leid von unserer Welt, das sehen wir wie bei der Hagar, ist häufig der Moment, wo wir Gott besonders krass erleben. Ja, und für jeden, der irgendwie gerade eine schwierige Situation hat oder wo einfach sonst eben gezeichnet ist vom Leben, wie es halt amigs nicht so einfach ist, wollte ich jetzt gerne beten. Ich bitte, dass ihr eure Augen schliesst.